Herzlich willkommen, liebe Coffee- und Chainrings-Hörer, zum Transalp Recap 2024 Etappe 2. Und wir haben wieder zwei Interviewpartner Fragen gestellt und sie haben uns ehrlich Rede und Antwort gehalten. Und inwieweit sich die Erlebnisse von Markus mit denen aus der ersten Etappe von Ralf und Uli decken, das hören wir jetzt. Wir hören einfach mal rein. Hi Markus.
Hi Thomas, grüß dich.
Ja, ich freue mich, dass wir deine Transalp-Teilnahme besprechen können und die Woche, die wir gemeinsam erlebt haben, hier nochmal Revue kapitulieren lassen. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Wir wissen ja aus den vergangenen Podcasts, dass es nicht deine erste Transalp war, aber dennoch stelle ich dir die Frage, wievielte ist es bei dir jetzt gewesen?
Ja, das ist jetzt bei mir die dritte BTA gewesen, die Bike Transalp und auch dreimal hintereinander weg. So langsam kommt da auch so eine kleine Müdigkeit so ein bisschen mit rein, aber die dreimal, waren auf jeden Fall klasse.
Ja, three in a row, jetzt überlege ich gerade, letztes Jahr warst du dabei, klar, vorletztes Jahr auch und das war der Einstieg bei dir mit der Ostroute und jetzt sind wir zweimal die Westroute gefahren, ne?
Genau, richtig. Also erst die Ostroute mit gleich der ersten Etappe, wo es so brütend heiß war, wo ich auch gedacht habe, bist du hier richtig? Hast du dir die richtige Veranstaltung ausgesucht? Aber das hat sich ja dann auf jeden Fall als Wiederholung, oder ich bin ja zum Wiederholungstäter dann auf jeden Fall geworden, woran man erkennen kann, dass es auf jeden Fall Spaß macht. Ja, so ist es im Prinzip, ist dieser lupenreine Hattrick der Bike Transalp sozusagen entstanden jetzt.
Ja, und man kann sagen, dreimal gestartet und dreimal auch gefinisht, ne? Mit Trikotübergabe im Ziel.
Genau. Und da bin ich auch stolz, sage ich jetzt mal drauf. Der sportliche Ansporn ist natürlich auch immer mit dabei, aber ich bewege mich nicht in dem Leistungsbereich, dass ich jetzt irgendwie um Podestplätze mitfahre oder auch generell weiter vorne. Von daher ist für mich das Erreichen des Ziels in Riva oder jetzt in diesem Fall in Arco auf jeden Fall schon immer das Highlight schlechthin und da habe ich mich dieses Jahr besonders drüber gefreut, wo wir ja dann vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen können.
Genau, vielleicht kurz vorher nochmal, bevor wir deine Erwartungen noch ein bisschen vertiefen, was das jetzt schon angerissen. Erste Mal Solostarter gewesen, überhaupt bei der Transalp vor 3 Jahren. Letztes Jahr als Teamfahrer zu zweit mit deinem Namensvetter Markus mit K, schöne Grüße an dieser Stelle. Und dieses Jahr wieder als Einzelstarter. Mit der Erfahrung aus 2 Transalp, muss ich da die Frage stellen, wie ist es dir dabei gegangen und mit welchen Erwartungen bist du überhaupt reingegangen in die Transalp jetzt wieder als Einzelstarter, wo man nur auf sich selbst fokussiert ist und gar keinen Gedanken an irgendwelche Teampartner verschwenden braucht. Aber auch im Umkehrschluss natürlich niemand hat, der einem den Rücken stärkt.
Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Durch die ersten beiden Transalp-Veranstaltungen, also beim ersten Mal bin ich ja alleine gestartet. Das ist dann bei der ersten Transalp war das tatsächlich auch ein bisschen so eine Kopfsache. Dann erstmal überhaupt die Vorstellung, schaffe ich das Ganze überhaupt aus sportlicher Sicht, körperlich. Das war schon schwierig, bei der zweiten Transalp jetzt zu zweit zu starten mit Markus. Das hat richtig viel Spaß gemacht, weil ich da auch den passenden Teampartner hatte. Menschlich wie auch in sportlicher Sicht, was das Leistungsvermögen betraf, waren wir ja auf einer Wellenlänge unterwegs. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte es auch gerne im Team wiederholt, aber ja, wie es dann halt so ist, man braucht wirklich den passenden Teampartner dafür. Markus kam dieses Jahr nicht dafür in Frage. Er wollte nicht wieder teilnehmen und nach einigen Hin und Her überlegen, wer vielleicht auch aus unseren Reihen sozusagen ein passender Partner sein könnte, kam ich dann auch zu dem Schluss dann halt eben entsprechend, okay, dann startest du wieder alleine für dich, so wie im ersten Jahr. Und das ist zum Glück für mich, ich kann mich sehr gut selbst motivieren auch, ist das dann auch kein Thema. Aber im Team, das kann man an alle Zuhörer so sagen, macht es tatsächlich noch ein bisschen mehr Spaß. Man hat immer mal einen Gesprächspartner direkt an der Seite und kann sich gegenseitig nochmal zusätzlich motivieren und den einen oder anderen dummen Spruch austauschen. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schöner, ne?
Auf der anderen Seite hat man auch gefühlt, so geht es mir jedenfalls, eine gewisse Verantwortung für seinen Teampartner, dem auch ein schönes Erlebnis zu präsentieren, gerade wenn es jemand ist, der auch vielleicht ein bisschen unerfahren noch ist. Und ja, es gibt beide Seiten der Medaille, ne?
Ganz genau.
Genau. Mit welchen Erwartungen bist du jetzt diesmal gestartet? Hast es eben schon einmal anklingen lassen, sportlicherseits. Aber man kann die Transalp ja auch als Abenteuer betrachten. Wie ist da so die Mischung bei dir?
Ja, also dieses Jahr war so ein bisschen der Fokus nach den beiden ersten Transalp. Und also die erste war ja überhaupt erstmal das Thema anzukommen, das zu schaffen. Letztes Jahr war es mit Markus, haben wir uns dann ja gegenseitig immer wieder ein bisschen motiviert und zum Schluss lag dann die Motivation mehr dabei, Markus, sage ich jetzt mal, noch durchs Ziel zu bringen, sodass ich mich dieses Jahr im Prinzip tatsächlich auch mal ein bisschen mehr auf meine eigene sportliche Leistungsfähigkeit konzentrieren konnte und einfach so fahren, was die Beine den Tag sozusagen hergaben. Und ja, da kann ich auf jeden Fall auch im Gegensatz zur ersten Transalp, wo ich halt auch alleine gefahren bin, doch eine ganz gute Steigerung feststellen. Das Rollentraining im letzten Winter hat da doch auch ein bisschen Wirkung entfaltet, sodass ich nicht mehr ganz so spät hinter den besseren Fahrern bei uns aus dem Verein ins Ziel gekommen bin, in aller Regel, mal abgesehen von der Königsetappe, wo ich ja aus Gründen, die ich später noch erläutere, mir einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen habe. Aber alle anderen Etappen sind eigentlich sehr gut gelaufen, speziell die erste und die sechste Etappe. Da war ich auch richtig so in so einem Race-Modus und bin ja auch relativ nah hinter euch dann auch ins Ziel gekommen, ne? Und da bin ich schon recht zufrieden, da kann man drauf aufbauen. Wer weiß, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt, aber das hat mir dieses Jahr auf den beiden Etappen ziemlich viel Spaß gemacht und ja, einfach mal den ersten Tag bin ich, glaube ich, zeitgleich mit der Jill durchs Ziel gefahren, die den Tag dann den dritten Platz unter den Damen belegt hatte. Und ja, das war dann schon mal ein ganz nettes Erlebnis, im Prinzip mit einer Podestfrau gleichzeitig das Ziel zu überfahren.
Jill Jans, JJ, glaube ich.
Genau,
schöne Grüße an dieser Stelle, genau. Auch keine Ersttäterin, wir haben uns da auch schon das ein oder andere Mal gesehen, genau. Genau, du hast die Vorbereitung eben schon einmal angesprochen. Du hast dich natürlich vorbereitet, wie wir alle, wie jeder. Ich denke, keiner fährt außer kalten Hose eine Transalp. Die meisten zumindest nicht. Wie war deine Vorbereitung so, beziehungsweise gar nicht so ins Detail, wie die Vorbereitung war, sondern wie ist sie insbesondere gelaufen? Gab es irgendwelche Hürden? Bist du krank geworden? Oder hat das dieses Jahr so geflutscht, wie man sich das im Vorfeld denkt?
Also ich hatte zum Glück keine großen krankheitsbedingten Ausfälle, das war schon mal gut. Dieses Corona-Drama scheint so langsam an uns allen ja hoffentlich so ein bisschen vorbeizuziehen. Also was in den vergangenen beiden Jahren ja auch immer mal wieder der Fall war, dass uns Corona rausgerissen hat, das kennst du ja auch aus eigener Erfahrung. Das war zum Glück nicht der Fall. Dafür hatte ich halt so ein Renovierungsthema unerwartet an der Backe und ja, musste das Elternhaus sozusagen in Schuss bringen jetzt über die ganze Zeit. Das war dann schon eine gewisse Belastung neben dem normalen Familienleben und Job. Trotz alledem, ja, war es wirklich eine absolut richtige Entscheidung, diesen Rollentrainer halt anzuschaffen. Nicht nur um intensive Einheiten auch mal sehr definiert auf dem Rollentrainer durchzuführen, sondern eben einfach auch mal jede Stunde Zeit, die einem irgendwo noch blieb, mal schnell zu nutzen, um in die Radhose zu springen, auf den Rollentrainer drauf. Eine Stunde ordentlich die Pedale rumzudrücken und ja, das war auf jeden Fall Gold wert. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich die ein oder andere Trainingseinheit weniger gefahren, wenn ich hätte mich noch in der Winterzeit umziehen müssen, eine Viertelstunde vorher, dann nach Hause kommen, Fahrrad ist dreckig, wieder aus den Klamotten raus, Waschmaschine an, Wäsche aufhängen, was alles da so zugehört. Das konnte ich durch den Rollentrainer halt vermeiden und bin deshalb auch eigentlich auf ja, das gleiche Trainingsniveau letztendlich gekommen wie letztes Jahr ohne diese zusätzliche Belastung Hausrenovierung. Ne?
Bei den wenigsten klappt die Vorbereitung, glaube ich, dann so, wie man sich das auf dem Papier zurechtgemalt hat und skizziert hat und es kommt im Alltag immer noch was dazwischen. Du hast es gemeistert und hast dann in Erwald am Start gestanden. Die ersten beiden Etappen waren unbekannt. Der Rest der Transalp, also Etappe 3 bis 7, waren weitestgehend aus dem Vorjahr, wo du ja auch teilgenommen hast, bekannt.
Ja.
Was hast du zur Strecke zu sagen? Wie hat sie dir gefallen?
Also die Strecke hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Klar hatte sie jetzt dieses Jahr auch einen gewissen Wiederholungscharakter zu dem Zeitpunkt, als wir uns angemeldet haben und im Prinzip bekannt wurde, dass die Route ja sich wieder sehr stark ähnelt zu dem letzten Jahr sozusagen. War ich erst ein kleines bisschen enttäuscht, aber erstmal die ersten beiden Etappen waren halt anders gewesen und speziell auch die erste Etappe, die lag mir recht gut, die war technisch nicht so anspruchsvoll, das war eine gute Möglichkeit, um in die Transalp reinzukommen, ohne gleich die fiesesten Trails irgendwie runterzufahren. Das fand ich eigentlich sehr positiv. Und ja, insgesamt bot die Transalp eigentlich wieder alles, was das Mountainbike-Herz irgendwo höher schlagen lässt. Und ja, das war schon insgesamt klasse. Und was auch noch positiv in meiner Erinnerung bleibt, ist, ja, nach diesem besagten Trail am Passo Gavia, der Rest der Königsetappe dann sozusagen, wie hieß die Via nochmal? Via
Alta de Camuna.
Via Alta de Camuna, genau. Die auch nochmal recht anspruchsvoll war, der Anstieg, aber alles, was letztendlich, was danach kam und dann der Ausblick oben über die Trails, wo wir uns am Berg entlang gehangelt haben, das war schon landschaftlich sehr beeindruckend und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, über diese Wege dann letztendlich dann Richtung Malé zu fahren.
Du hast es gerade gesagt, die ersten beiden Etappen waren im Vergleich zu den anderen etwas weniger Trail behaftet, gut zum Reinkommen in so eine Transalp, aber ab der dritten Etappe ist es dann richtig losgegangen und wir waren mitten in den tollen Enduro-Trails im Dreiländereck und dann später auch weiterführend auf jeder Etappe gab es wahnsinnig schöne, teilweise fordernde oder auch überfordernde Trails. Da hast du eben den Gavia-Pass mit dem anschließenden Trail schon ins Spiel gebracht und die Frage haben wir allen gestellt, die wir interviewt haben, weil gerade dieser Streckenteil, der ja nun wirklich nur ganz, ganz wenige Prozent der Gesamtstrecke auf so einer Transalp ausmacht, aber doch so heiß kontrovers diskutiert wird, dass wir die Meinung von dir in dem Fall auch abfragen. Was hast du zu diesem speziellen Trail für eine Meinung?
Also ich bin auch wie viele, die ich zumindest unterwegs getroffen habe und die halt eben ja, im mittleren bis hinteren Feld sich auch bei der Transalp bewegen und ja, dadurch auch in der Regel, glaube ich, nicht diese extreme Trail-Erfahrung haben, beziehungsweise mit solchen Trails auch wirklich umgehen können, zumindest nicht mit einem XC-Mountainbike, was in der Regel nicht mehr wie maximal 120 mm Federweg hat. Da ist halt der größte Teil halt eben entsprechend ja, sehr bescheiden und diesen Trail halt runtergekommen. Bei mir war es genauso. Ich habe auch überwiegend geschoben. War auch noch dem Sturz vom Vortag wahrscheinlich irgendwo geschuldet, dass ich da vom Kopf her auch noch nicht wieder ganz frei war. Da habe ich mich dadurch auch noch ein bisschen weniger getraut letztendlich, weil mir nicht das Gleiche noch wieder passieren sollte. Aber ja, wenn es irgendwie vermeidbar wäre, dann kann man solche Trailabschnitte schon rauslassen, weil das bei vielen, gerade jetzt speziell auch, es war ja jetzt glaube ich der fünfte Tag, ne? Am fünften Tag die körperliche Belastung schon bei dem einen oder anderen auch entsprechend ja für Probleme sorgt, sage ich jetzt mal, auch im hinteren Feld, die dann wirklich am Limit fahren. Und wenn die dann noch auf solchen Trails unterwegs sind, da kamen auch, halt auch eben viele Stimmen, was das eben halt soll. Und sowas mache ich nie wieder. Und ja, es ist die Frage, ob man sich durch diesen einzelnen Trail nicht viele mögliche Teilnahmen in den Folgejahren letztendlich vermisst als Veranstalter. Ne? Das muss ich an der Stelle schon so sagen. Für mich ist es jetzt nicht ein Thema, dass ich sagen würde, okay, wegen den 3% Streckenanteil mache ich nie wieder eine Transalp oder sowas mit. Auf die Idee würde ich jetzt nicht kommen. Ich bin da vom Kopf eher so gepolt, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt hier so, wie es ist. Jetzt musst du halt die Zähne zusammenbeißen, jetzt geht es den Trail hier halt eben entsprechend runter und zur Not halt zu Fuß und wenn du unten bist, dann sieht die Welt wieder anders aus und dann geht es wieder ganz normal weiter und du hast wieder deinen Spaß. Ne? Aber viele hat das doch, glaube ich, ganz schön mitgenommen. Und ja, auch am Abend und auch selbst am letzten Tag wurde viel noch über diesen Trail halt diskutiert, ne?
Du hast es gerade gesagt, du hast es prozentual ausgedrückt. Wenn wir das jetzt mal ganz strikt so benennen, faktisch sind ungefähr 500 Kilometer Transalpstrecke gewesen und dieser Trail hatte daran einen Streckenanteil von, na, 3 vielleicht, 3 Kilometer, vielleicht weniger. Ich kann es schlecht einschätzen. Ja, das ist so ein verschwindend geringer prozentualer Anteil, dass es aber doch ausreicht, dass da so kontrovers drüber diskutiert wird und die Alternative wäre gewesen, Straße zu fahren. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es ging um deine Meinung, die haben wir abgefragt, genau. Wir werden, wenn wir die einzelnen Stimmen zusammenschneiden, später da ein Gesamtbild erstellen, erreichen. Und ich bin gespannt, wie das draußen ankommt. Erstmal so viel dazu. Es gab ja noch so viele andere Trails, die auch fordernd waren. Im letzten Jahr war es auf der ersten Etappe die Spin Trails, die heiß diskutiert worden sind. Die sind dieses Jahr auch ein Thema gewesen bei dem einen oder anderen. Aber nicht so wie der Gavia Trail. Also das ist eine spannende Geschichte, sehr individuell geprägt. Und man muss die Meinungen, die die einzelnen Leute haben, auch einfach gelten lassen. Genau. Nebenher hat es sicherlich bei dir andere persönliche Streckenhighlights gegeben. Du hast die Alta Via de Camuna eben schon mal angesprochen. Was gab es noch, woran du dich an Highlights, jetzt erstmal Highlights, erinnerst?
Also Highlights des Radon war auf jeden Fall wieder ein Highlight, obwohl ich da jetzt mittlerweile auch schon das dritte Mal im Prinzip durchgefahren bin. Das war wieder genial. Fand ich wieder sehr schön, den Streckenabschnitt. Ja, dann letztendlich auch...
Also du meinst nicht den...
Von Santa Maria dann nach Bormio rüber, den
Streckenabschnitt. Ja, du meinst nicht den Dos Radon, was ja der Berggipfel ist mit dem vorherigen Anstieg, sondern du meinst tatsächlich das Valmora, was sich dann anschließt, was dann in diesem Hochtal mit den Trails und dieser Kulisse sich darstellt.
Ja, genau.
Nur um richtig. Das nochmal zu erklären. Vermute ich jetzt mal, weil der Dos Radon ist eins von den Dingen, wo viele sagen, das ist der schlimmste Anstieg der Transalp überhaupt gewesen. Wobei es gab dieses Jahr noch einen anderen schlimmsten Anstieg, aber nur um das nochmal hier ins rechte Licht zu rücken.
Ja, genau. Das ist der Anstieg da hoch, ne?
Genau.
Ja, richtig, ins Valmora, genau. Ansonsten am Reschensee, sage ich jetzt mal, der Bereich, wo man oben auf den Reschensee dann runtergucken kann, hinter dem Plateau, wo die Panzersperren halt eben entsprechend sind. Da weißt du wahrscheinlich auch eher noch den Namen wieder. Das finde ich auch immer ziemlich beeindruckend, wenn man da runtergucken kann. Das fand ich eigentlich recht klasse.
Ja, nach dem Plamort-Trail durch die Panzersperren und dann, genau, und dann der Blick runter auf den Reschensee nahe des viel zitierten Fotofelsens, genau.
Genau, richtig. Das ist auf jeden Fall auch immer beeindruckend und ja, eigentlich immer generell, wenn man sich überhaupt in der Höhe bewegt. Im Tal ist halt immer irgendwo, sage ich jetzt mal, vielleicht noch ein Stück weit langweilig. Aber dann oben in den Bergen oder auch in den Brenta-Dolomiten, das ist ja auch, da sind wir letztes Jahr auch an dem einen See vorbeigefahren, mit dem Blick auf die Berge. Ja, das war auch auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ich bin da immer ziemlich schlecht, mir da diese Namen halt entsprechend zu merken. Aber das war vor Campagnolo. Wie heißt der Ort nochmal da?
Madonna di Campiglio.
Ja, genau. Davor, bevor wir dann die Schiebepassage sozusagen hatten, der See. Das ist, finde ich, auch immer beeindruckend, wo die Kühe da ihre Füße gekühlt haben in dem See.
Ja, wenn du dich da noch dran ja das, ist, genau. Das ist kurz vorm Bärenpass. Wie die Alm da jetzt heißt, das weiß ich auch gerade nicht.
Also das waren so die Highlights, die ich im Prinzip da hatte. Und ja, einfach generell dieses Alpenfeeling ist für mich sowieso immer top. Macht mir immer wieder Spaß und da ist es auch schwer überhaupt, ja, so die richtigen Highlights zu benennen. Ne? Das Einzige, was nicht ganz so viel da mal Spaß macht, wenn man wirklich über sehr lange Zeit irgendwo durch bewaldete Gebiete fährt und ja, eigentlich nichts sieht. Ne? Wenn man dann noch permanent berghoch fährt, das sind dann mal so die etwas uninteressanteren Sachen. Aber immer da, wo die Fernsicht auch da ist, ja, machen die Alpen besonders viel Spaß.
Sind deine Erwartungen, die du an dich selbst gestellt hast, an die Transalp gestellt hast, an deine Mitfahrer gestellt hast, an die gesamte Woche, die man sich im Vorfeld ja vorstellt und sich wünscht, man hat ja Wünsche, sind die erfüllt worden?
Ja, die sind auf jeden Fall erfüllt worden. Das kann man nicht anders sagen. Ja, das Team hat wieder super funktioniert. Es hat Spaß gemacht mit allen, wieder sage ich jetzt mal, die sieben Stages hinter sich zu bringen. Die Abende waren klasse zusammengesessen, sich gut unterhalten. Alle Betreuer, auch die Unfreiwilligen, sage ich jetzt mal, das gilt jetzt bei mir in dem Fall speziell auch für Sven, mit dem ich ja das Zimmer geteilt habe, der sich ja dann auch super engagiert hat und ja, nicht irgendwie missmutig war, sondern eigentlich immer positiv gestimmt und das Beste aus der Situation gemacht hat und uns ja da auch toll unterstützt hat. Ja, das war einfach klasse, ne? Und alle anderen möchte ich da auch nicht außen vor lassen. Also jetzt irgendwie besonders hervorzuheben wäre falsch. Alle Teammitglieder, die nicht auf dem Rad gesessen haben, haben uns da toll unterstützt und ja, dieser Zusammenhalt macht es dann letztendlich auch aus, ne?
Ja, du hast gerade Stichwort unfreiwillig, dazu muss man erklären, der Sven war angemeldet als Fahrer, hat sich im Training im Vorfeld so sehr verletzt, dass er nicht starten konnte und hat dann den Start eben nicht durchgezogen, aber ist als Helfer an Bord gewesen und hat sich mit seiner Expertise da voll reingebracht und hat uns Fahrern eine super Woche auch mit organisiert und klar, das ist das, was nicht ganz unfreiwillig gewesen ist, aber er hat das schon freiwillig dann letzten Endes gemacht. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen.
Genau. Er hat es freiwillig gemacht, aber unfreiwillig ist er zum Teammitglied sozusagen einfach degradiert worden und ja, konnte uns sozusagen nur unterstützen und selbst nicht teilnehmen. Ne?
Es gab etwas in dieser Woche, was dir sicherlich in Erinnerung bleiben wird, weil es nicht unbedingt eins der positiveren Ereignisse gewesen ist. Du hast es eben schon einmal kurz angerissen und ich denke, das wird, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was dir besonders in Erinnerung bleibt, neben den ganzen positiven Dingen, die du schon herausgestellt hast, sollte es jetzt aber auch hier nicht unerwähnt sein, weil es hat in der Folge einen großen Einfluss auf die weitere Woche für dich gehabt.
Genau, richtig. Ja, auf der vierten Etappe bin ich dann leider etwas gestürzt oder ja, was heißt etwas, das war schon ein ordentlicher Sturz, bei einer Ortsdurchfahrt, die nicht ganz so gut zu überblicken war, in einer Häuserschlucht, ist dann doch ein Passant über die Straße gelaufen, obwohl es wirklich von der Transalp immer alles recht gut abgesperrt wird und überall Streckenposten sind, aber in dem Ort war relativ viel Publikumsverkehr, auch einige Radfahrer unterwegs. Ja, da war ein Passant der Meinung, er müsste mir vors Rad laufen müssen. Wahrscheinlich auch ein bisschen nicht damit gerechnet, dass da jemand um die Ecke kommt. Und ich habe dann in dem Moment intuitiv zu stark die Bremsen gezogen und bin dann halt über den Lenker gegangen und habe mit dem Gesicht gebremst. Entsprechend gut habe ich dann auch ausgesehen. Kann mich noch gut an deinen Blick und den von dem anderen Thomas, dem Mr. Wade, ihr habt mich schon ziemlich entsetzt angeguckt. Abends, als ich dann in den Spiegel geschaut habe, konnte ich es dann auch verstehen. Während des Rennens wollte ich es gar nicht sehen. Die Ärzte haben mich dann relativ schnell und auch gut und ja, es war einfach klasse, wie die mich behandelt haben und wie schnell die auch vor allen Dingen da waren. Also ich glaube, ich habe da tatsächlich, wenn man jetzt überhaupt von Zeitverlust dann bei sowas noch sprechen kann, dann kann man ja überhaupt froh sein, dass man dann die Transalp noch weiterfahren kann, aber ich glaube, ich habe da eine Viertelstunde verloren und dann habe ich auch schon wieder auf dem Rad gesessen sozusagen. So schnell haben die mir sozusagen wieder aufs Rad geholfen, nachdem dann die Wunden ein bisschen desinfiziert, gereinigt und versorgt waren und ich auch wieder klar bei Verstand war. Dann bin ich erstmal bis zu unserer persönlichen Verpflegungsstation dann, bevor es in den Anstieg ging, dann so ein bisschen mit angezogener Handbremse halt eben entsprechend gefahren, um mich erstmal wieder zu sortieren. Da stand dann noch ein weiteres medizinisches Team, die mich, ich würde mal fast sagen, schon fast erwartet haben. Ich weiß nicht, ob die über Funk eine Info bekommen hatten. Die winkten mich dann schon gleich heran und da wurde ich dann auch nochmal einem medizinischen Check unterzogen. Sauerstoffsättigung, Blutdruck und Herzfrequenz und alle möglichen Dinge haben sie dann nochmal in ihrem Bulli sozusagen dann geprüft, bevor es dann in den langen Anstieg dann ging. Und da war dann alles in Ordnung und ich habe mich dann den Tag da irgendwie noch so durchgekämpft. Das war schon auch kopfmäßig nicht ganz so einfach, aber weil die Schmerzen gingen zwar, aber irgendwie, ja, du weißt es ja selber, dann ist irgendwie das Adrenalin aus dem Körper irgendwie raus, wenn man so einen Crash hinter sich hatte und dann nochmal wieder richtig in Tritt zu kommen, das war nicht so einfach, aber es ist mir dann noch geglückt und ich bin die Etappe dann noch ganz gut durchgekommen. Dann erstmal halt eben entsprechend hinterher die Wunden unter der Dusche schön gereinigt. Jeder, der schon mal so ein paar Schürfwunden halt eben entsprechend hatte, weiß, wie schön sich das anfühlt. Abends dann nochmal zum medizinischen Check-up und zur Wundversorgung hin. Da mussten dann nochmal so ein paar Teerstückchen aus mir rausgepult werden. Und ja, aber insgesamt ging es mir zu dem Zeitpunkt auch schon wieder wirklich gut. Hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Aber es waren tatsächlich nur oberflächliche Schürfwunden. Ich habe auch keine Prellungen, blauen Flecke oder sowas bekommen. Also ja, sehr, sehr viel Glück gehabt in dem Fall. Habe mich anscheinend gut abgerollt. Ja, das war halt eben das unschöne Erlebnis, was ich bei der Transalp hatte. Aber ja, insgesamt im Nachhinein jetzt auch schon wieder mit so einer gewissen Zeit, mit so einem Monat oder die Transalp schon wieder einen Monat her ist, rückt dieses Thema eigentlich schon immer weiter in den Hintergrund, sodass die positiven Erlebnisse in den Vordergrund rücken, ne? Das kann man schon auf jeden Fall sagen.
War es deine letzte Transalp oder machst du weiter?
Ich würde nicht sagen, dass es meine letzte Transalp war, aber ich würde schon behaupten, dass ich nächstes Jahr keine Transalp fahre. Letztes Jahr um diese Zeit hätte ich wahrscheinlich, hätte ich schon wieder gesagt, okay, nächstes Jahr habe ich wieder Lust drauf. Dieses Jahr ist das doch irgendwie anders. Nach dreimal ist so eine gewisse Transalp-Erschöpfung auch irgendwie da und ich möchte ganz gerne auch mal andere Veranstaltungen noch fahren. Also das ist halt eben einfach der Punkt und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in 2 oder in 3 Jahren wieder ein Thema für mich wird, aber für nächstes Jahr halte ich es für nahezu ausgeschlossen, dass ich mich nochmal anmelde.
Du triffst jemanden, der dich erkennt als Coffee and Chain Rings und weiß, dass du bei der Transalp gestartet bist und fragt dich, Männlein oder Weiblein, völlig egal, Alter auch egal, ich spiele mit dem Gedanken, da mitzumachen. Was würdest du ihr raten?
Ich würde demjenigen auf jeden Fall raten, an der Transalp teilzunehmen, auf jeden Fall. Aber das Ganze halt eben entsprechend nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, sich schon vom Training her gut vorzubereiten, das ist schon wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, es hängt ja immer auch von der Leistungsfähigkeit ab. Manche kommen vielleicht tatsächlich mit 3-4 Stunden Training die Woche hin. Bei mir würde das definitiv nicht reichen. Ich muss da schon bedeutend mehr machen. Und ja, diese sportliche Vorbereitung muss da sein, aber auch es muss die mentale Fähigkeit auch dafür da sein. Also das muss man eben halt auch schon vor Augen haben. Also auch entsprechend vielleicht mal bei schlechtem Wetter fahren, mit einem Rucksack fahren, mehrere Tage am Stück mal irgendwie längere Touren fahren. Oder vielleicht auch an der Stelle, bevor man sich an die Transalp heranwagt, aus der heutigen Sicht betrachtet, vielleicht dann mal bei der Alpentour-Trophy in Schladming an den Start gehen, wo es in Anführungsstrichen nur 4 Tage sind. Solche Dinge vielleicht im Vorfeld erstmal zu machen, so eine 3-4-Tages-Veranstaltung. Und wenn man das recht gut über die Bühne bekommt, dann für eine 7-tägige Veranstaltung halt anzumelden. Weil das ist doch nochmal, finde ich persönlich, wo ich jetzt auch beide Sachen in den letzten Jahren kennengelernt habe, nochmal eine etwas andere Belastung, gerade wenn es dann in den Tag 5, 6, 7 dann halt dementsprechend reingeht.
Markus, ich danke dir für dieses Interview. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und wie man hört, auch Markus ist diesmal, obwohl als Einzelstarter oder wieder als Einzelstarter, letztes Mal ist er ja mit dem anderen Markus im Team gestartet. Auch er hat diesmal den Fokus eher auf das Sportliche gelegt und versucht, das Beste sportlich gesehen aus der Transalp für ihn herauszuholen. Im letzten Jahr ist er dann doch noch etwas mehr im Team und auf Erlebnis gefahren. Und als zweiten Interviewpartner haben wir, ich glaube, auch er ist relativ leistungsorientiert an die ganze Sache herangegangen, haben wir den Reini ins Interview gebeten. Hi Reinhard.
Hi T-Racer.
Ja, wir wollen uns über die Transalp unterhalten. Ich freue mich.
Ja, ist lange schon her, ne, ein bisschen, aber wir hatten ja schon ein paar andere Ziele zwischendurch, aber ja, ich versuche mich mal zu erinnern.
Für unsere Zuhörer, deine wievielte Transalp war das jetzt?
Meine 5. 4 hintereinander und die erste 2017.
Ja, genau wie bei mir. Wir sind immer zusammen gestartet, aber nicht miteinander.
Genau.
Ja, und aber du bist dieses Mal zum ersten Mal als Solofahrer gestartet.
Genau, das war Ja, schon ein komisches Gefühl, muss ich echt sagen. Transalp ist ja eigentlich ein Teamrennen. Also so habe ich den Gedanken auch immer verstanden und so habe ich ihn ja auch eigentlich gelebt. Aber ich wollte jetzt mal nach 4 Teilnahmen einmal wissen, ja, so ein bisschen wissen, wo sind jetzt meine, ja, persönlichen Grenzen, wie viel Gas kann ich geben? Und das wollte ich einfach jetzt mal alleine machen. Wenn ich jetzt nur einmal gestartet wäre oder das wäre mein erstes Mal, hätte ich das, glaube ich, auch als Team gemacht. Aber so, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren.
Genau, das ist schon so ein bisschen das Thema der zweiten Frage dann auch. Du hast dann ja auch sportliche Erwartungen an dich gehabt. Du hast es gerade schon angerissen. Mit welchen Erwartungen bist du so gestartet? Jetzt auf sportlicher Seite, die soziale Ebene kommt ja ein bisschen anders zum Tragen als Solostarter, aber sie ist ja nicht gänzlich raus. Wie war das für dich?
Ja, erstmal hatte ich schon ziemlich große Ziele. Also ich wollte schon so, hatte mir schon überlegt, ja, vielleicht schaffst du ja Top 5. War natürlich jetzt, dadurch, dass es ein UCI-Rennen war, vielleicht von vornherein ziemlich hochgegriffen, aber ich dachte, mein Gott, kannst du ja mal versuchen. Und ja, letztendlich bin ich Achter geworden in meiner Altersklasse, ne? Muss aber sagen, hättest du mir vorher die Zeiten gesagt, hätte ich das nie geglaubt, dass ich das fahren kann. Und ich habe die waren einfach super, die da am Start waren. Das war eine Top-Konkurrenz. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich Race-Feeling pur für mich. Und von Start weg immer Vollgas am Start, gerade, dass du die Gruppen da hältst. Also es war anders, als es sonst war. Sonst habe ich mich. Ja, muss man sich halt um den Partner noch mitkümmern mit dem zweiten Auge und mit dem anderen Auge guckt man, was so die Konkurrenz macht oder was die anderen so fahren. Und diesmal musste ich mich nur um mich kümmern und um die, mit denen ich halt viel zusammengefahren bin. Das waren ja, kennst ja selber am Ende des Tages immer die gleichen Leute, mit denen man so den Tag verbringt und mit denen dann auch, ja, so eine Art Team ja auch entsteht. Also man redet ja auch viel und wenn man immer mit den gleichen Leuten zusammenfährt, das war auch mal interessant und für mich einfach mal wirklich Limit und Vollgas. So habe ich es gemacht.
Genau, also man kann ja sagen, gut, du bist dann schon im vorderen Feld mitgefahren, wo auch wirklich schnelle Leute unterwegs sind, die man jetzt ja nicht unbedingt so kennt, sage ich jetzt mal, also persönlich kennt. Aber es ist schon so, dass man da miteinander sich auch unterhält, dass man auch Zeit mal hat, den Kopf hochzunehmen und einfach mal den Mitfahrer oder den Konkurrenten oder wie man immer das auch bezeichnet, dass man einfach mal sagt, hey, mir geht's gerade scheiße, geht's dir auch scheiße oder wie auch immer man so ein Gespräch anfängt, ne?
Genau, also ich bin viel mit, das war ein slowakisches Team zum Beispiel gefahren, mit dem bin ich, die habe ich jeden Tag, ja, mindestens Stunde oder auch länger verbracht. Es war halt ein Team und wir sind häufig zu dritt und haben auch gut zusammengearbeitet. Dann gab es noch ein Mixteam, mit dem bin ich viel zusammengefahren, das hat auch gut funktioniert, ein paar Einzelfahrer. Und wie du weißt ja auch, also mit dem einen kommst du gut klar und unterhältst dich halt viel und mit dem nächsten sagst du halt Hallo, guten Morgen und tschüss. So, ist ja auch okay, ne? Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ich bin auch nicht immer der nur da reden möchte, aber ist halt mit dem einen hat es gut geklappt, auch fahrtechnisch, aber wirklich, also da waren ja teilweise Flachstücke, wo man auch wirklich treten musste in Gruppen. Da hatte ich immer gute Gruppen und wir haben immer gut zusammengearbeitet. Das war kein Problem. Überhaupt nicht.
Du bist ambitioniert rangegangen. Im Vorfeld hast du trainiert dafür natürlich auch, weil wenn man nicht trainiert, dann kann man sich auch solche Ziele nicht stecken. Hat das reibungslos geklappt, deine Saison im Vorfeld zur Transalp, oder musstest du Kompromisse eingehen?
Ja, so ein bisschen, weil ich ja dadurch, dass ich die Cape Epic gefahren bin, war das natürlich erstmal eine lange Saison und das waren ja 2 Stage Races. Und der Abstand zwischen diesen beiden Rennen war ja schon groß, also der zeitliche Abstand. Und ich hatte mich wirklich hauptsächlich auf die Cape Epic erstmal vorbereitet, danach einen Break gemacht und dann irgendwann wieder angefangen, auf die Transalp dann mich vorzubereiten. Und ist schon lange gewesen. Also, puh, das war ja beides mal halt insgesamt eine lange Vorbereitung. Aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Also, ich mache das gerne, ich bereite mich gerne auf sowas vor, kann gut so Trainingspläne abarbeiten. Das war schon gut und kann ich auch jedem nur empfehlen, vernünftig vorbereitet in eine Transalp zu gehen. Dann macht es eigentlich nur Spaß, sonst ist es eigentlich nur Quälerei.
Ja, du kennst ja auch die andere Variante, dass man kurz vor der Transalp sich noch ein Schlüsselbeinbruch zulegt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber,
vor zwei Jahren war das. Ne?
Vor zwei Jahren, genau. Solche Dinge sind ja diesmal nicht passiert.
Genau. Ich hatte diesmal glücklicherweise ja gar nichts, konnte wirklich die Vorbereitung durchziehen. Nur während der Transalp ist mir dann ja ein bisschen was passiert bei der Königsetappe, der fünften Etappe.
Kommen wir gleich nochmal zu, deswegen.
Hatte ich von Vorbereitung, konnte ich so durchziehen, war genial, hat Spaß gemacht. Ich war nicht mal krank, also alles perfekt.
Ja, gut, du bist vorher Cape Epic gefahren. Das ist das Größte, was man so als Mountainbiker etappenrennenmäßig machen kann. In Südafrika jetzt die Transalp. Trotzdem natürlich müssen wir die Frage bearbeiten, wie hat dir die Strecke gefallen dieses Jahr, die sich ja in großen, weiten Teilen der Strecke von 2023 geähnelt hat?
Also ich fand die Strecke ab dem Reschensee super. Also ab Etappe 4 bis 7 fand ich einfach toll. Das ist auch, finde ich, die Mountainbike-Ecke für mich. Also ob es jetzt Bormios, Livigno oder Malé oder die ganze Ecke da, ist einfach ein Traum. Und da fing das für mich eigentlich erst an. Die ersten bis zum Reschensee fand ich jetzt okay, aber ja, viele mögen das ja mit diesen vielen Schotter-Abfahrten. Meins ist es nicht. Ich mag lieber eine vernünftige Trail-Abfahrt oder sowas. Und das fing für mich erst ab da an. Und ab da war es für mich richtig Mountainbiken. Vorher war es halt bisschen Schotter-Pisten-Rennen. Aber es war mein persönlicher Eindruck.
Die dritte Etappe hast du jetzt komplett rausgelassen, die Reschensee-Etappe selbst, die eigentlich ja den Trailreigen, der sich dann in den nächsten Etappen angeschlossen hat, quasi eröffnet hat.
Hast recht, da fing es schon an, ja. Also es ist schon, gebe ich dir recht, die ersten beiden waren es. Die ab dritte Etappe war schon, wurde bedeutend besser und auch gut. Aber ich fand die letztes Jahr im Ganzen traillastiger, schöner. Obwohl es ähnlich war, einige Stücke, aber ich fand den Start einfach schöner. Aber wie gesagt, das persönliche Eindruck, der nächste sieht es ganz anders.
Und genau, die Trails am Reschensee haben wir hinlänglich reichlich in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, aber dann kam die Königsetappe, letztes Jahr ist sie dem Regen zum Opfer gefallen, jetzt kam der Trail und du hast es eben schon einmal angerissen. Da ist dir auch was passiert, was dann letzten Endes nicht so prickelnd mehr war, aber es hat dann ja noch hingehauen. Wie fandst du den Trail vom Gavia runter?
Ja, generell zu der Etappe, ich fand die generell super. Also schon allein den Anstieg vom Gavia hoch fand ich mega stark, hat richtig Spaß gemacht. Also so lang da hochzufahren und in einer vernünftigen Gruppe war richtig geil. Den Gavia runter fand ich, ja, für mich kam der entgegen, da ist mir auch eigentlich noch nichts passiert. Ich konnte teilweise wirklich gut fahren und bin dann ja sogar auf ziemlich weit vorne aufgefahren. Ich hatte auf einmal Ralf direkt vorm Rad und andere auch noch, die ich sonst nie gesehen hatte, weil ich da echt gut runtergekommen bin. Aber ich muss auch sagen, das war schon grenzwertig dann. Also das, ich glaube, wenn man jetzt das erste Mal in den Alpen, das zweite Mal so in der Transalpen, aber das erste Mal war das schon zu hart. Also das sehe ich so. Für mich war es okay. Ich fahre sowas teilweise ganz gerne. War natürlich viel Betrieb, das kam hinzu. Mit weniger Leuten hätte ich mir das in Ruhe angeguckt, jede Ecke, und wäre dann, glaube ich, noch mehr gefahren. So waren natürlich viele, die zu Fuß gegangen sind, auch im Weg. Und dadurch ist, finde ich, auch einiges immer wieder passiert. Aber ja, ich glaube, für eine Transalp ist das zu hart gewesen. Ja.
Und was ist passiert?
Ach so, ja, das war dann der zweite Trail berg runter. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Vielleicht weißt du es, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht.
Ach so, das ist gar nicht auf dem Gavia-Trail passiert, sondern alter Via Camuna runter auf den Passo Tonale. Ah, okay.
Da ist ja. Eigentlich, das war nicht schlimm. Also ich war on fire. Ich hatte an dem Tag eine Mission und ich wollte Gas geben. Und ich hatte Top-Beine und habe auch voll Gas gegeben und bin dann habe versucht, vor einer Gruppe in den Trail reinzukommen. Das habe ich auch so gerade geschafft auf dem letzten Meter und dann wollte ich die natürlich nicht wieder vorbeilassen, weil ich aber ziemlich im Arsch war, habe ich dann eine Kurve nicht sauber genommen und bin dann mit dem linken Knie auf den Stein gefallen oder auf den Stein gelandet, weil ich die Kurve halt nicht sauber gefahren habe. Und dadurch Ich habe das erst gar nicht gemerkt, bin wieder aufs Rad und weitergefahren und nachher habe ich gesehen, oh Gott, das blutet ja. Und Blut ist ja auch nicht schlimm, aber das hört überhaupt nicht auf. Und ja, das hat bis im Ziel sehr stark geblutet. Ja, ich vermute mal, dass dann Schleimbeutel leicht angeschlagen war, so wie das halt geblutet war und halt eine riesen Platzwunde im Knie, ne? Und dann bin ich dann nachher zum Arzt oder Ärztin, die hat mich dann betreut und super betreut, also an dem Tag nach dem Rennen, am nächsten Morgen auch noch, immer wieder die Wunde gesäubert und dann auch zugeklebt neu und mir auch eine Tablette gegeben dafür, dass das die Entzündung rausgeht. Also sie haben sich super gekümmert und ich konnte dann die letzten 2 Tage noch fahren, aber ich konnte wirklich nicht mehr ganz so viel Druck geben und konnte dann, ja, war froh, dass ich meinen Platz halten konnte, aber ich konnte nicht mehr weiter nach vorne fahren. Also es tat schon weh und war auch nicht ganz ohne, hat auch echt lange gedauert, die ganze Geschichte, beziehungsweise ist jetzt noch ein bisschen was da, aber ja, es passiert halt beim Mountainbiken, ne? Es war doof von mir, war total eine blöde Situation, da habe ich ein bisschen überpaced und dann passiert sowas.
Wenn man im Rennfieber ist, dann passiert es manchmal. Aber es ist dann letzten Endes, es waren sicherlich zwei unangenehme Tage dann, die noch zu fahren waren, aber es hat letzten Endes geklappt. Das Knie sah nicht gut aus, gebe ich zu, aber ja, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht.
Ja, da hätte jeder, also 90% hätten das zu Ende gebracht, da bin ich mir ganz sicher. Also da, das ist so, das macht man dann, da hört man nicht auf. Auch wenn es dann ja nicht vielleicht die 100% die richtige Entscheidung ist für den Körper, aber das will man dann ja zu Ende bringen.
Aber der Sturz und das daraus resultierende ja, kaputte Knie soll jetzt nicht das Highlight der Transalp gewesen sein. Du wirst dich sicherlich im Vergleich zu anderen Transalp an diese Situation auch in der Zukunft noch reichlich zurückerinnern, weil was bleibt. Aber hast du persönliche Streckenhighlights, an die du dich besonders erinnerst, abseits dieses Sturzes, wo du sagst, ja, das ist so eine Sache da, das werde ich mir zukünftig in Erinnerung behalten.
Also die ganze Ecke um Bormio und Livigno wissen wir ja, ist einfach ein Traum zum Mountainbiken. Die ganze Ecke finde ich immer wieder faszinierend. Also da werde ich auch definitiv ohne Transalp noch häufiger meine Zeit verbringen, weil das einfach ja, vom Lebensstil, von den Orten, von allem super passt, finde ich. Und die ganze Ecke ist mir da ans Herz gewachsen, muss ich wirklich sagen. Lange Anstiege, Gavia-Pass fand ich auch genial da hoch. Hat mir auch komischerweise echt Spaß gemacht. Das waren so die für mich echt die Streckenhighlights, muss ich ehrlich sagen.
Kommen wir langsam so in Richtung Fazit. Die Erwartungen, die du im Vorfeld hattest, sind die erfüllt worden?
Ja, wir hatten ja wieder ein Top-Team. Das macht ja einfach immer Spaß. Also das fasziniert mich immer wieder, wie das klappt und wie viel Spaß das macht. Diesmal war ja auch für mich neu, dass meine Frau dabei war. Das war ja auch für mich eine neue Konstellation. Das hat auch super geklappt. Sie hat da auch wirklich ihr Ding durchgezogen, aber mich auch super unterstützt mit mal eine Flasche reichen und hier für uns ja alle auch praktisch ein bisschen geholfen. Sie hat uns ja dann alle mal unter ihren Fittichen gehabt, dich ja auch. ihre Expertise da mit reingebracht und ihr, was sie halt gut kann. Und das war für uns beide toll. Also es war eine schöne Woche. Das bleibt alles in Erinnerung. Also ich finde einfach Transalp im Team, es gibt nichts Schöneres. Man kommt so schnell aus seinem Alltag raus, ist in dieser Woche drin, in dieser ganzen Blase drin und ist aus allem raus. Und es ist eine ganz andere Welt und faszinierend für mich. Immer wieder und ja, mit dem Team dann genial.
Wann wirst du wieder teilnehmen?
Also ich werde jetzt definitiv nächstes Jahr nicht teilnehmen. Ich habe mich jetzt echt entschlossen, ich möchte mal was Neues machen irgendwie. Ich weiß aber noch nicht was. Aber ich möchte nicht, wenn man jetzt 5-mal und gerade 4-mal hintereinander Bike Transalp gemacht hat, denke ich, wird es Zeit, mal nach neuen Sachen zu suchen. Ich werde aber definitiv da nochmal wieder irgendwann am Start stehen, weil das einfach für mich eine tolle Veranstaltung ist, die also auch nicht gegenüber zum Beispiel in der Cape Epic von den Strecken und so. Es ist noch was ganz anderes, aber man muss die Transalp gefahren sein. Das ist für mich als Mountainbiker einfach eine Pflicht. Und es ist wunderschön. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, das mal zu machen. Es ist natürlich stressig, weil man jeden Tag praktisch den Ort wechselt. Aber das ist von der Organisation, von der Bike her super organisiert. Man muss sich darum nichts kümmern. Also von daher machen und loslegen.
Und wenn du jetzt auf jemanden triffst, der dich anspricht, weil er dich erkennt in unserem Trikot und sagt, ich würde gerne mal Maxis Bike Transalp fahren, bin mir aber nicht sicher, was würdest du ihm raten?
Ich würde ihm raten, ein vernünftiges Rad zu haben, vernünftig zu trainieren und dann einfach zu machen. Das wird ein großartiges Erlebnis, das wird man sein Leben lang nicht vergessen. Das einzige Problem könnte sein, vielleicht, dass der Hintern ein bisschen leidet, aber da gibt es ja auch genug Möglichkeiten und Creme, um das in den Griff zu kriegen. Ansonsten wird das voll Spaß machen. Machen und nicht groß drüber nachdenken, vernünftig trainieren, loslegen.
Da könnten wir nochmal ein Thema öffnen für einen gesonderten Podcast. Wie pflege ich meinen Hintern bei der Transalp? Da kann man sicherlich auch abendfüllend drüber sprechen. Aber das machen wir an anderer Stelle. Rainer, Dankeschön und wir sehen uns an der nächsten
Alles
Startlinie.
klar. Die Racer, bis dann. Ciao.
Ja, auch Reini ist als Einzelfahrer gestartet diesmal, weil er wollte, dass mal testen, was sein Körper so hergibt, und er ist ergebnisorientiert gefahren. Dass das vielleicht nicht immer die beste Wahl ist, und dass man da auch das ein oder andere Mal vielleicht überziehen kann und da dann auch unter Umständen negative Folgen daraus entstehen können, das haben wir gehört. Dennoch, auch er ist ins Ziel gekommen und hatte eine unvergessliche Woche bei der Transalp. Und damit verabschieden wir uns aus Etappe 2 und warten gespannt auf unsere Interviewpartner für Etappe 3.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.